Ja, schönen guten Morgen. Fahren wir fort mit dem Epheserbrief. Ich hatte vor 14 Tagen angefangen mit Epheser 1,1 und 1,2, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ansonsten sind, glaube ich, ab Montag, Dienstag die Predigten online, dass man da nochmal sich reinfindet. Heute will ich ein bisschen weitergehen von Epheser 1,3 bis 1,14. Und in dem Lehrtext hält Paulus uns keine Moralpredigt. Der macht uns keine Vorwürfe, sondern er möchte uns anleiten, uns mit hineinnehmen in Lobpreis und Anbetung. Er will uns herausreißen aus unserem dahinplätschernden Christsein und unsere Herzenstüren öffnen, dass Ströme des lebendigen Wassers aus uns hervorquellen. Ich habe dazu zwei Bibelstellen herausgesucht, beziehungsweise erstmal eine, Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich meine, das ist eine Hammeraussage. Und da geht es nicht darum, dass da irgendwie Wasser fließt, sondern ich denke, das sind Ströme des Segens, Ströme der Erbauung, Ströme der Ermutigung, die dann einfach wirklich durch uns fließen dürfen. Nach 1,1 und 1,2 kommt folglich Epheser 1,3. Der fängt an mit: Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeglicher geistigen Segnung in den himmlischen Welten in Christus. Die meisten Übersetzungen, die ich hier bringe, sind aus der Elberfelder übernommen, so dass die auch jeder nachlesen kann. Paulus, gefangen in Rom, hat dem geschrieben, ist wohl ein Paradebeispiel von geprüft sein. Ich meine, kein anderer Apostel hat so viel Drangsal, so viel Angst, so viel Verfolgung, Hungersnöte, Blöße, Trübsal, Steinigung und Gefahr erlebt wie er. Der Kleine, haben wir letztes Mal darüber geredet, Paulus heißt der Kleine, hat gelernt, dass er durch die Gnade zu Hohem berufen ist. Er hat seine eigene Weisheit, Kraft und sein Können gegründet auf Menschen, Meinungen zu verleugnen. Warum? Weil er Christi Sklave ist. Galater 1,10. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Er hat gelernt, in allen Lebenslagen Gott zu loben und zu preisen. Er schreibt, gesegnet sei der Gott. Er hat tiefstes Vertrauen und einen riesigen geistigen Schatz in seinem Inneren verborgen. Sonst könnte er so nicht reden. Es reicht nicht, wenn wir Jesus zum Ölberg ans Kreuz von Golgatha folgen. Wir müssen mit ans Kreuz und unser altes Leben sterben lassen. Sorry, das ist einfach so. Römer 6, 8 bis 9. Wenn wir mit Christus gestorben sind, so werden wir, die wir mit ihm verbunden sind, auch ewig mit ihm leben. Denn der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und so werden wir auch nicht mehr mit dem Tod zu tun haben, beziehungsweise nichts mehr. Das finde ich ziemlich entspannend. Nichts mehr mit dem Tod zu tun zu haben. Seine Gnade, sein Wille geschehe an mir, in mir und durch mich. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der einzig Gezeugte des Gottvaters, der von den Uranfängen, von Ewigkeit her, die Wonne seines Vaters war und ist. Er ist der geistliche Felsen, aus dem die Israeliten in der Wüste tranken. 1. Korinther 10, 4. Der Fels aber war Christus. Und alle denselben geistlichen Trank tranken, den sie tranken, aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus. Und ich meine, eigentlich unsere ganze Hoffnung, unser ganzer Glaube ist auf diesem Fundament gegründet, auf dem Felsen Jesus Christus. Die geistlichen Segnungen aber strömen uns von dort, wo der Christus sitzt, also direkt von den himmlischen Welten und Regionen. Der größte aller geistlichen Segen ist für mich die Gotteskindschaft. Weil wir können gesegnet sein mit irgendwas, aber wirklich zu wissen, zu begreifen, zu glauben, dass wir Kinder Gottes sind, das ist schon eine echte Hausnummer. Und da wir seinem Wort glauben, werden wir in Geistleiblichkeit mit einem wunderbaren Leib wie der des Christus auferstehen und mitherrschen und regieren. Ich meine, das ist der Plan. Gott hat diesen Plan von Grundlegung der Welt an gemacht. Und wir, jeder Born Again, Wiedergeborene, ist dabei. Jetzt wollte ich nicht über jeden einzelnen der Verse reden, sondern habe die in drei Sachen unterteilt. Erstens, Gott hat uns erwählt in Christus. Zweitens, Gott hat uns in Christus erlöst. Und drittens, Gott hat uns in Christus versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Gott hat uns erwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt heißt wörtlich aus dem Hebräischen vor dem Herabwurf des Kosmos. Ich meine, der hat ihn in Existenz gerufen, in Existenz geschleudert. Eine Zeit, als noch nichts Gewordenes in Existenz gerufen wurde. Eine gewaltige, aber auch spannende Aussage, die Paulus hier macht. Eine Aussage, die auch immer wieder für Aufregung gesorgt hat. Für Aufregung deshalb, weil sich kluge Köpfe gefragt haben, wie dieses Auserwähltwerden zu verstehen ist. Hat Gott quasi vorherbestimmt, wer auserwählt ist und wer nicht? Geht es um Vorherbestimmung und wenn ich nicht betroffen bin, dann kann ich machen, was ich will, ich werde einfach nicht dazugehören? Ja und nein. Ja, weil wir als noch sündige, fleischliche Menschen waren und von Gott weder wussten noch wissen wollten, legte er die Namen fest, die als Erstlingsfrucht zum ewigen Leben verordnet waren. Das lesen wir in Apostelgeschichte 13, 48 und in Römer 8, 29 bis 30. Gnade ist Gnade. Apostelgeschichte 13, 48, als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, jetzt kommt's, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. In Römer 8, 29, 30, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Kommen wir zum Nein. Das war jetzt das Ja. Gott beließ es nicht nur bei dieser vor Grundlegung der Welt getroffenen Auswahl. Es gibt Erwählung seit Grundlegung der Welt. Also wir unterscheiden vor Grundlegung der Welt und seit Grundlegung der Welt. Seit Grundlegung der Welt Abraham, Isaac, Jakob, der später ganz Israel wurde. Und Israel wird dereinst, laut den ganzen Prophetien, wenn wir in der Bibel lesen, der Segensstrom für die ganze Welt sein. Oder denken wir an Offenbarung 7, 9. Nach diesem sah ich, und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron, vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Psalmen in ihren Händen. Palmen, nicht Psalmen. Die haben keine Psalmen in den Händen gehabt. Okay, falscher Fehler. Aber es bleibt keine Berufung, ist so hoch, wie die zum Leib Christi zu gehören. Ist egal, ob der Apostel, also der fünffache Dienst, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte oder Lehrer. Ein Kind Gottes zu sein, ist die höchste Berufung, die wir haben. Warum? Gott hat keine Haut, Gott hat keinen Körper. Wir sind der Leib Christi. Jeder einzelne von uns ist Haut. Jeder einzelne von uns ist dafür da, Kinder, Erwachsene, irgendwelche Leute einfach zu berühren, zu segnen, für die zu glauben, für die einzustehen. Was wäre, wenn es die Auserwählung nicht geben würde? Ja, dann wäre der Himmel leer und die Hölle voll. Ganz einfach. Wenn Paulus hier von Erwählung spricht, geht es ihm gewiss nicht ums Ausgrenzen. Schließlich trifft er keine Aussage darüber, dass die einen erwählt und die anderen verworfen werden. Paulus will uns klar machen oder betonen und Mut machen, dass Gott diese Welt gewollt, uns Menschen gewollt hat. Paulus redet hier die an, die sich zu Jesus halten und macht sehr deutlich, noch bevor ich irgendetwas tun konnte, stand Gottes erwählendes Handeln bereits fest, vor Grundlegung dieser Welt. Wir sind Gott nicht gleichgültig, waren es noch nie und werden es auch nie sein. Wir sind nicht irgendeinem Schicksal überlassen, sondern eingebettet in einen göttlichen Heilsplan. Gott hat uns nicht geschaffen, in die Welt gesetzt, um uns dann selbst zu überlassen, so wie man Fische ins Aquarium setzt und sich dann selbst überlässt, ohne die zu füttern oder das Wasser zu wechseln oder was weiß ich was. Gott überlässt uns nicht einfach uns selbst und nicht, damit wir ins Verderben rennen. Gott möchte uns, jeden Einzelnen von uns. selbst und nicht ans Ziel bringen, an ein gutes Ziel bringen. Das Ziel ist vollkommene Einheit, vollkommene Gemeinschaft an den himmlischen Plätzen. Was macht er dafür? Er scheut keine Mühen, er ist bereit, jeden Preis zu zahlen und wir wissen schon, dass er den vollkommenen Preis bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Fällt mir dann noch Johannes 3,16 ein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er jeden, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zweitens, Gott hat uns erlöst durch Christus. Gott hat einen Heilsplan entworfen, einen Plan, dessen Ziel es ist, die Trennung zwischen uns und Gott aufzuheben und uns hineinzunehmen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. In Jesus wird uns die ganze Fülle der Gnade Gottes zuteil, die alles getan hat, damit wir das Ziel, Gemeinschaft mit Gott zu haben, erreichen. Begreifen wir, was dies für uns bedeutet? Können wir überhaupt ermessen, was Gott uns da zuteil werden lässt? Schwierige Frage. Das kann auch nur jeder für sich selber beantworten. Was zuvor in Gottes Ratschluss verborgen war, wurde im Kommen seines Sohnes geschichtliche Wirklichkeit. Gottes Heilshandeln nahm in der Person Jesus von Nazareth Gestalt an, wurde von Menschen gesehen, berührt und gehört. Gott hat sich uns zugewandt, wird auch für uns greifbar und spürbar. Gott hat sich geoutet, würde man heutzutage sagen, hat sich uns zu erkennen gegeben und will sich mit uns, mit euch und mit mir verbünden. Was in der Krippe von Bethlehem begann, wurde am Kreuz von Golgatha vollkommen vollendet. Gottes Gnade kommt reichlich, wie es der Psalmist sagt. Psalm 65,10, Gottes Bach hat Wasser, die Fülle. Bei Gott wird nicht gekleckert, da wird nicht geklotzt, bei Gott wird nicht kleinlich auf- oder abgerechnet oder heimgezahlt. Für Gott ist die Rechnung bezahlt. Gott selbst hat sie bezahlt. Die Schuld, unsere Sünde, ist beglichen, ein für allemal. Selbst wenn Gott alles für uns getan hat, nimmt er uns eines doch nicht ab, sein Angebot der Versöhnung im persönlichen Glauben und Vertrauen anzunehmen. Hier ist jeder Einzelne von uns gefordert. Das kann uns niemand abnehmen, euch nicht und mir auch nicht. Wer sich auf Gottes Angebot und seinen Sog einlässt, kommt zu Punkt 3. Warum Sog? Weil Gott arbeitet nie mit Druck. Gott arbeitet aus einer Kraft, die uns hineinzieht, hineinnimmt in sein Wesen. Lesen wir das in Johannes 6,44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wir sind gezogen von der Liebe Gottes. Ich meine, viele von euch kennen mein Zeugnis oder von der Manu. Wir waren gezogen von dieser Liebe Gottes. Da war nicht irgendeiner, der mit dem Prügel hinter uns stand, mit dem Baseball und hat gesagt, bekehr dich jetzt. Sondern die Liebe hat uns hineingezogen. Die Annahme. Für mich ist the law, L-A-W, das Gesetz, Liebe, Annahme und Wertschätzung. Und die habe ich bei Jesus in vollem Maße empfangen. Und ich wurde so hineingezogen, dass ich heute, ja, 18 Jahre jetzt clean bin, verheiratet, Vater von zwei Kindern und. Allein durch diesen Sog in die Liebe Gottes. Gott hat uns versiegelt, drittens, mit dem Heiligen Geist in Christus. Wir alle wollen Sicherheiten haben. Sicherheiten ist einfach ein Thema, das jeden interessiert. Nicht nur bei der Bank. Bei der Bank geht es immer um Liquidität oder Bonität. Oder gerade jetzt hier Flüchtlingssituation, Angst vor Islamisierung, politische Irrungen. Ja, kann ich denn trotzdem glauben? Wer gibt mir die Sicherheit bei so vielen offenen Fragen, die ich habe? Das stellt sich wahrscheinlich jeder hier die Frage. Gerade dann, wenn wir uns selbst nicht mehr so richtig über den Weg trauen, wir eher unseren Zweifeln nachhängen, als auf unseren Glauben bauen, kommt es darauf an, dass wir ein Unterpfand in Händen halten, dass wir auf etwas verweisen können, das Sicherheit bietet, dass der Rest auch noch kommt. Paulus sagt, Gott hat euch seinen Geist gegeben. Er ist das Unterpfand, die Vorauszahlung, das Angeld auf das, was ich euch verheißen habe und was noch kommen wird. Gott hat seine Verheißung wahrgemacht, seinen Geist auszugießen. Da habe ich zwei Bibelstellen, einmal in Joel und einmal Apostelgeschichte 2,17, die eigentlich das Gleiche aussagen, aber trotzdem lese ich beide vor, weil es das Wort Gottes ist. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Das war Joel 3,1, Altes Testament. Jetzt kommt die gleiche Apostelgeschichte 2,17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und obwohl wir um diese Verheißung als auch um das Ereignis von Pfingsten wissen, drängt sich uns doch immer wieder die Frage auf, wann wir denn diesen Geist empfangen haben sollen, ob ich ihn wirklich empfangen habe und wann ich ihn empfangen habe. Um dieses Thema haben sich zu allen Zeiten der Kirche die tollsten und teilweise auch die abstrusesten Theorien entwickelt und manche existieren immer noch oder haben sich bis heute gehalten. Die wenigsten von uns werden ein persönliches Pfingsten erlebt haben, wie damals in Jerusalem. Wenn überhaupt, werden nur wenige von uns auf Erfahrungen zurückgreifen können, wie jene Menschen in der Apostelgeschichte, die den Empfang des Heiligen Geistes mit Zeichen und Wundern erfahren haben. Ich behaupte, dass dies auch in unseren Tagen möglich ist. Und ich selbst möchte an dieser Stelle bezeugen, dass ich Menschen kenne, die von solchen oder ähnlichen Erfahrungen glaubwürdig berichten. Aber nicht nur bei uns heute, sondern auch zu Zeiten des Apostel Paulus waren Zeichen und Wunder eher die Ausnahme. Also das war jetzt nicht da an der Tagesordnung. Natürlich lesen wir dann im Neuen Testament, was alles geschehen ist und so. Aber das war nicht die Tagesordnung, Zeichen und Wunder zu wissen, weil Zeichen und Wunder uns nicht vor Zweifeln bewahren. Halte ich es für wichtig, dass wir uns einen Fixpunkt ins Leben setzen, an dem wir, du und ich, persönlich die Übereignung meines Lebens an Jesus festmachen können. Also Jesus in mein Herz, in mein Leben einlade. Und im Neuen Testament ist es der erste Gehorsamsschritt eigentlich nach der Bekehrung, die Taufe. Dann wächst der Glaube. Und durch das Hören des Evangeliums kommt eben Frucht. Dann, wenn wir unser Leben Jesus übergeben haben und auf Christus getauft sind, haben wir eine Anzahlung auf das zukünftige Erbe erhalten. Dann sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Apostelgeschichte 2,38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist hier nicht ein leeres Versprechen, das ist einfach die Zusage, die uns das Wort Gottes gibt. Und in der ganzen Bibel sind über 60% aller Prophetien bis jetzt eingetroffen, genauso wie sie vorhergesagt worden sind. Dann sollten wir einfach auch davon ausgehen, dass die restlichen 40% auch eintreffen werden. Und wir haben verschiedene Realitäten, kommen aus verschiedenen sozialen Hintergründen, aber das Wort ist unveränderlich. Das Wort ist einfach das, wo wir immer wieder Halt finden, immer wieder Orientierung, immer wieder Glauben, immer wieder Kraft. Und wir alle sind manchmal auf der Suche, um neue Erfahrungen zu machen. Das ist gut so und auch wichtig und richtig, um Stillstand zu vermeiden. Aber genauso wichtig ist es, sich immer wieder dessen zu erinnern, was Gott bereits getan hat. Wir sind in Christus erwählt, wir sind in Christus erlöst, wir sind in Christus mit dem Heiligen Geist versiegelt. Amen. Amen. Ist irgendjemand hier im Raum, der Jesus noch nie kennengelernt hat, noch nie in sein Herz eingeladen hat? Weil dann möchte ich einfach die Gelegenheit geben, dass wir einfach ein Gebet sprechen. Vielleicht schließen wir alle die Augen und ich lese das Gebet nochmal vor und wer will, kann das dann einfach mitbeten. Jesus, ich rufe deinen Namen. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und heute lebst. Ich übergebe dir jetzt mein Leben mit all meinen Sorgen, Nöten, Ängsten, Beschwerden, Krankheiten, Schmerzen, Depressionen, Selbstvorwürfen und allen anderen negativen Eigenschaften und Sünden. Bitte schenke mir Weisheit, Wahrheit und Erkenntnis sowie deinen Heiligen Geist und sei du mein ständiger Begleiter. Sei du mein Retter, mein König und mein Herr. Komm jetzt in mein Herz und führe mich durch mein Leben. Amen. Der himmlische Vater, ich möchte einfach noch für die Gemeinde beten, dass du einfach wirklich die Worte versiegelst und tief in ihren Herzen verankerst, Herr, dass die nicht kognitiv irgendwo in der Birne hängen bleiben, sondern dass die sacken ins Herz, dass die dort, du hast gesagt, dass die Augen des Herzens erleuchtet werden sollen und später, dass die Augen wirklich heute erleuchtet werden von deinem Wort, dass du Licht bringst, da wo Dunkelheit ist. Vielleicht sind noch irgendwo Depressionen, vielleicht sind Schwachstellen, vielleicht sind negatives Denken, negatives Reden, was weiß ich was, Herr. Und in der Bibel steht, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Manchmal vertauschen wir das. Dann sagen wir, ich muss abnehmen. Aber das ist nur Stolz, der dahinter steckt. Weil er muss wachsen, er muss durch diesen Sog, müssen wir da hineinkommen. Das ist nicht unser Wirken, das ist auch nicht unser großes Ja sagen und dazu tun. Überleg dir mal, deine Eltern, wo die dich geschaffen haben, hast du irgendwas dazu beigetragen, wo diese Samenzelle und die Eizelle zusammengekommen sind? So, und wieso glaubst du dann, bei der Wiedergeburt bist du der Verursacher? Mann, das ist Quatsch. Und bete Gott, dass uns das wirklich offenbart wird, dass das ein Gnadengeschenk von dir ist, Herr, dass wir durch deine Gnade da sind, wo wir heute sind. In Jesu Namen.